palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die neue Folge Serie Amore im wilden, immer wilder werdenden Schlussspurt der Serie A und der Ligen darunter. Es geht hoch her, bevor es in die Sommerpause geht und deswegen liegt einiges vor uns und wir starten direkt rein. Wenn ich wir meine, dann meine ich zum einen Mario Soike, moin nach Hamburg.
Servus nach München.
Und meine Wenigkeit Mario Rieker, der gleich mal mit einem Geständnis aufwarten muss. Weißt du was, Marius?
Na?
Ich bin jetzt Milan-Fan.
Okay.
Es wurde mir so oft gesagt in den letzten Tagen. Wirklich.
Es wurde dir so oft gesagt, dass es jetzt einfach wahr ist. Also, dass es sich in deinem Kopf festgesetzt. Okay.
Ich glaube, die ganzen Interisti, die in meinen DMs gecampt haben in den letzten Tagen, weil ich mir angemaßt habe, über eine Schiedsrichterentscheidung zu diskutieren. Die glauben, dass ich jetzt alle, dass ich Rossonero bin. Aber weißt du, was noch geiler ist als Marcelo Brozovic? Ne? Mhm. Leute bei Insta blocken.
Okay. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Habe ich bisher nur bei Twitter gemacht.
Ich habe das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal gemacht, weil einer derjenigen, der während des Copa-Spiels eben schon mir gesagt hat, ich soll weniger rumheulen und mit meinem Milan-Schal ausziehen und so, mir dann beim nächsten Interspiel gegen die Roma, als ich glaube ich 90 Minuten nackt Marcelo Brozovic gelobt habe, dann trotzdem nochmal auf die Idee kam, irgendwie mir nach einem Tor zu schreiben, vielleicht stand Brozovic ja auch im Abseits. Was willst du denn jetzt von mir so? Und dann war er so, ja, im Gegensatz zu dir nerv ich wenigstens nicht. Und ich meine, okay, doch, gerade schon.
bisschen salty, obwohl Inter die Mannschaft der Stunde ist.
Genau, und ich habe ihm dann doch gesagt, als er geschrieben hat, er hofft, dass ich nie wieder Inter kommentiere, habe ich gemeint, das ist schön für dich, denn die nächsten zwei Interspiele mache ich wieder. Und das Allerschönste ist, das war die letzte Nachricht, die du mir geschrieben hast und geblockt. Und dann hat man noch so gesehen wie Schreib, Punkt, 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 zack, kam nicht mehr an. Schade.
Oh.
Grüße an dieser Stelle, falls der hoffentlich nicht den Podcast hört.
Oh Mann, ey, ich dachte immer, Instagram ist doch die piecige Community, also außer gegenüber Frauen natürlich, aber sonst so.
Ja, nee, also deswegen, ich muss auch mein Nickname da nicht verraten. Die Leute, die es wollen, die finden mich immer.
Ja.
Von daher. Ja. Ja. Ich hatte meinen Spaß in jedem Fall. Und die ja eigentlich auch. Und mein Gott. Wenn man freundlich ist, dann höre ich mir auch immer gerne an, dass ich was falsch gesagt habe. Das ist ja in Ordnung. Das passiert auch. Aber so clownesk. Naja, wie auch immer. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist ultimativer Endspurt in allen Ligen. Und wir hatten drüber gesprochen. Jetzt ist es auch fix. Bozen nächstes Jahr Anlaufstation für ein schönes Auswärtsspiel, ne?
Oh ja, richtig gut. Haben das letzte Spiel 2:0 in Triest im Nereo Rocco. Das ist übrigens eines der schönsten Stadien Italiens. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Reise wert. Gewonnen und steigen dadurch erstmals in die Serie B auf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Sie reihen sich ein zu Bari und Modena. Und damit starten natürlich auch jetzt die unfassbaren Playoffs. Wie war das? 28 Mannschaften oder so spielen jetzt um den letzten verbliebenen Aufstiegsplatz. Und alle, die bei Twitter sind und mir da folgen, ich habe einen Chart retweetet, dass das nochmal erklärt.
Ja, werde ich auch jetzt in diesem Moment retweeten. Auch der Turnierbaum, oder wie man das dann auch nennen möchte, geschickt worden. Lieben Dank an dieser Stelle an Almirante Marco. Und in der Serie B ist im Übrigen heute auch nach Aufzeichnung ein Spieltag. Da geht es schon mittags um 12 los. bis abends dann der Spieltag mit Perugia gegen Parma beendet wird. Weiß gar nicht, ob das noch eine große Auswirkung hat. Oh ja, Perugia könnte noch sich nochmal ranwanzen an die Plätze 8 und 7, die ja dann auch wieder für die Playoffs reichen würden, aber auch ansonsten Brescia, Spal, heute eine Partie, wo es noch um Auf- und Abstieg geht. Also es geht hoch her, genauso wie heute Abend dann in der Serie A. Juve mit einem Auswärtssieg bei Sassuolo, das alles nach der Aufzeichnung die Möglichkeit
hätte. Auswärtsspiel, also das greifen wir nicht, dem greifen wir nicht vorweg.
Achso, ja, genau. Richtig, die große Möglichkeit hätte aber einen Riesenschritt in Richtung Champions League Qualifikation zu machen, da die Roma gepatzt hat. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Inter. Es ist absolut die Inter-Woche gewesen. Ich weiß gar nicht, wie oft Christian und ich im Kommentar gerade gegen die Roma das Wort Machtdemonstration benutzt haben. Aber lass uns ein bisschen davor einsteigen, denn das ging ja alles los mit einem mehr als souveränen 3-0-Sieg im Rückspiel im Derby gegen Milan. Damit verbunden der Einzug ins Coppa Italia Finale. Das findet am 11. Mai, das ist ein Mittwoch, statt gegen Juventus. Also da schon mal die Möglichkeit auf den zweiten Titel für Inzaghi und damit auch noch auf die Chance aufs, wie hat es mir Christian gesagt, es gibt ein Wort für das kleine Triple, Tripelinho.
Das würde passen auf jeden Fall.
Das würde passen, ne? Tripelinho, ja, mein Gott, Supercoppa. Kann man sich, ist es so ein Pokal, den kann man sich in die Vitrine stellen, wie auch immer. Titel ist Titel, hätte Mourinho gesagt. Aber das war auch schon in der Coppa. Ja, der Milan hat ja gut mitgespielt und auch immer wieder Chancen gehabt, aber das ist wieder eine Partie gewesen, wo man sagen muss, hell, wie abgezockt ist Inter gerade? Mhm. Also alles, was sie bekommen, machen sie dann auch.
Ich finde das ganz passend oder schön, dass Stefan de Vrij jetzt gestern quasi unser Mantra der vergangenen Wochen bestätigt hat, dass mit dem Sieg gegen Juve im Derby d'Italia, dass sich für Inter quasi die Saison nochmal geändert hat. Also das hat sie wieder auf den Weg zurückgebracht, hat ihnen die Mentalität, den Fokus, den Siegeswillen zurückgebracht. Und ja, seitdem wird marschiert, ne? Das Coppa-Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber ja, du sagst, das war auch so überzeugend wie gegen die Roma.
Nicht ganz so dominant, weil Milan da teils schon mehr im Spiel war, gerade auch am Anfang. Also sie bekommen dann immer dann, wenn es eben nicht reinläuft, dann einen Gegentreffer und haben selber nicht diese ultimativ hundertprozentigen Torschancen sich rausgespielt, aber waren näher dran, als es die Roma war. Und das war ja gerade vorhin auch der Auslöser für die Instagram-Diskussion und sie waren ja dann auch einmal sehr nah an einem Treffer dran. Schießen das und zumindest im Nachgang nochmal 10.000 Mal angeschaut. Und ja, regeltechnisch, wenn du das als Standbild nimmst und Handanovic guckt auch noch kurz so links vorbei an dem Spieler, der da im Abseits steht und ihm da die Sicht verdeckt, meine ich. Aber ja, er ist dann halt auch abgefälscht und er schlägt so neben ihm im Tor ein. Also er kann ihn niemals halten. Er hält ihn auch nicht, wenn er komplett freie Sicht hat, würde ich mal sagen, weil auch vier seiner eigenen Mitspieler ihm vor der Nase rumhüpfen. Und ja, das hat deswegen natürlich da im Nachgang auch wieder große Diskussionen ausgelöst. Wurde auch dann von Milan-Seiten, glaube ich, so mal teilweise von Calciopoli 2.0 gesprochen. Und hier gibt Inter doch direkt jeden Titel, wenn ihr es wollt.
Kann ja, das Drama gehört dazu, ne?
Ja, das Drama gehört dazu. Also wie gesagt, es isoliert als Entscheidung betrachtet, kann man das Tor dann schon aberkennen. Ich hätte es dann im Sinne des Fußballs nicht gemacht, aber es hätte ja auch gezählt, wenn im Sinne des Fußballs diese sogenannte VAR nicht existieren würde. Mhm. Denn ich glaube, aus dem Spiel heraus, es stand ja deutlich im Abseits, das hätte ja dann der Linienrichter auch gesehen, aber so im Spiel heraus war die Intention, glaube ich, des Schiedsrichtergespanns auch, dass das jetzt nicht ein aktives war. Oh, das ist übrigens auch gute Nachricht bei Twitter gewesen. Hier, das ist doch ganz klar passives Abseits, warum erkennt ihr das nicht? Natürlich wird der Treffer aberkannt. Ich meine, ah ja gut, wenn er, dann wird er natürlich deswegen passiv im Abseits, aber er kann der Treffer. Wieder auch stundenlang noch im Regelheft rumgeguckt, um deinen richtigen Begriff zu finden. Ne? Naja, und ja, so oder so war es absolut verdient. Und eben da auch schon der Ansatz einer Machtdemonstration, der dann aber fortgeführt wurde eben in der Partie gegen die Roma, wo ja dann auch dieses Schiedsrichterthema nochmal aufgekommen ist, weil man da diesen ganz jungen Sosa dann eben installiert hat, der zum ersten Mal Milan gepfiffen hat, einmal davor hat er schon mal Inter gepfiffen und er kommt eben gebürtig aus Mailand, pfeift jetzt für die Sektion Sereno, das ist 40 Autominuten von Mailand entfernt, aber dadurch, dass er nicht im Bezirk Mailand verortet ist mit seiner Schiedsrichtergruppe, darf er trotzdem Spiele in Mailand pfeifen.
Ah, okay.
Also da habe ich mir davor gedacht, was macht man sich da für eine Baustelle auf? Andersrum muss man da sagen, er hat das Spiel sehr gut gepfiffen.
Okay.
Und er ist so ein Überfliegerschiedsrichter. Er ist 34, ich glaube, es war auch erst sein 20. Spiel in der Serie A. Und er hat dieses Jahr auch schon Juve Florenz, Juve Napoli und jetzt eben das da gemacht.
Also WM-Finale 2026 gehört ihm, sagst du?
Man hält sehr, sehr große Stücke auf ihn, ja. Okay. Und da, bevor ich mich jetzt dann so in Rage rede, wie war denn dein Eindruck von der Partie gegen die Roma?
Eigentlich so, wie du es gesagt hast. Ich finde, die Roma hat grundsätzlich gut angefangen, aber sich dann eben, man schießt fast selbst das Tor durch Mancini mit dem Kopfball und fast im Gegenzug fällt, es war ja kein, na doch, schon ein Konter, fällt halt das 1-0 für Inter und danach hat ja eigentlich fast nur noch, also bis zum 13-0 nur noch Inter gespielt und totales Übergewicht auf dem Platz gehabt irgendwie und wir haben ja Roma auch für die gute Mentalität und so gelobt in den letzten Wochen. Und da hat man einfach gesehen, dass bei Inter das nochmal eine Stufe mehr ausgeprägt war. Also ich hatte durchgehend das Gefühl, dass die das auf jeden Fall gewinnen würden.
Ja.
Und auch, ja. auch in der Deutlichkeit so. Also das einfach. Das hat man, finde ich, nicht so oft, dass eine Mannschaft so fokussiert durchspielt, die sich die Chancen rausspielt, die nutzt und man die ganze Zeit spürt, dass die irgendwie so dieses Meistergehen im Kopf haben, weißt du?
Hm. Ja, und auf der anderen Seite, die Roma, finde ich, wirkte teilweise manchmal so 12 Spiele davor ungeschlagen. Mhm. Ich finde, das macht diesen souveränen Sieg der Inters noch viel, viel wertvoller. Und ja, noch Hinspiel ja 3-0 gewonnen. Aber dass da jetzt in der Phase die Roma, die davor wirklich so vielen Mannschaften den großen Zeh gestellt hat, auch Top-Teams, die dann gestolpert sind, sie in Napoli, kommen wir nachher auch noch drauf zurück. Mhm. Und deswegen, ja, mega krass und AS-Spieler wirkten teilweise, finde ich, wie so, hui, was passiert hier?
Ja, genau.
Wir sind dem nicht gewachsen.
Ja.
Und dann dazu kommt noch, das hat Christian auch im Live-Kommentar gesagt, liebe Grüße an dieser Stelle. Übrigens, er hat sich gewünscht, dass wir nach dem letzten Spieltag auf jeden Fall eine Review machen und gucken und unsere Tipps nochmal angucken. Da war er selber
unbedingt
ganz, ganz gespannt, wo er da überall daneben lag. Und der hat auch gesagt, also jetzt kommt noch hinzu, dass auch Inzaghi jetzt anfängt, so die richtigen Personalentscheidungen zu treffen. Ne? Überall, wo er mal kleine Rotationen macht, der Damian, der dann im Derby spielt, macht es richtig. Jetzt Di Marco gespielt, super Partie gemacht, auch mit an den Toren beteiligt. Und tatsächlich 2 Tore, glaube ich, bei den Statistikern gehen dann wirklich auch wahrscheinlich als Konter- oder Umschalttore in die Statistik ein. Und jetzt funktioniert das auf jeden Fall auch auf einmal noch, dass dieses Lazio-Inzaghi-Element bei Inter zieht. Und das finde ich, glaube ich, gerade, das geht natürlich mit dieser Mentalität einher, aber um diese Mentalität zu haben, musst du ja auch fit sein. So keine,
stimmt,
du kannst, ja, sonst läufst du nur hinterher und die Mentalität sieht so aus, dass du Leuten von hinten in die Hacken trittst oder so, was auch gemacht worden ist, aber im fairen Maße. Auch Çalhanoğlu, der dann einmal vor dem einen Tor nicht den Freistoß will, sondern sofort aufsteht, weiterläuft und den Ball in die Tiefe gibt. Die laufen alle wieder.
Das finde ich auch, die Çalhanoğlu-Szene sehr symptomatisch quasi im positiven Sinne, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ich glaube, ja doch, gegen Sassuolo gab es eine ähnliche Szene, wo er in der eigenen Halbzeit vermeintlich gefoult wird und dann halt hinfällt und lamentiert und daraus entsteht das Gegentor. Und hier macht das nicht, ne? Und hat er dann den Pass auf Dumfries gespielt? War das das?
Das bei Çalhanoğlu war, ich glaube, wo er ihn auf Perisic durchspielt, ja, ja, dann wieder. Ja, aber was ich meinte, weil wir gesagt haben oder oft darüber gesprochen haben, dass natürlich auch jetzt so in der Phase, in der es nicht so gut lief, Inzaghi rotiert zu wenig, die sind alle platt. Wir haben gesagt, Barella funktioniert nicht mehr, weil er seine Körperlichkeit nicht mehr hat. Und da würde mich tatsächlich mal irgendein Gespräch auch mit einem Athletik- oder Fitnesstrainer interessieren. War das tatsächlich vielleicht teilweise so gewollt? Oder beziehungsweise hat man in Kauf genommen, in dieser einen Phase ein bisschen überspielt zu sein? Und weil jetzt ist man halt wieder voll da. Mhm. Jetzt ist man voll da und ich habe auch nicht das Gefühl, dass jetzt die letzten 3-4 Spiele das nochmal brechen könnte. Klar, sie haben eben noch einmal das Copa im Finale, aber sonst das Restprogramm ja auch machbar auf jeden Fall. Und jetzt dann am Mittwoch eben noch das Nachholspiel gegen Bologna, wo man dann sozusagen auf die 1 gehen kann und dann hat man es komplett in derselben Hand. Aber sie sind halt fitnesstechnisch wieder auf dem Level.
Stimmt, auf dem sie das brauchen. Das wäre interessant, weil das ja gerade auch dann verletzungsbedingt bei den anderen Mannschaften hat man halt nicht so das Gefühl. Also woran das bei Napoli nun wieder liegt, das weiß Spalletti, hat er ja gesagt, weiß er selbst nicht so genau. Aber auch bei Milan, da eben vor allem auch verletzungsbedingt, die sind nicht auf demselben Stand gerade.
Also ich glaube, Inter hat auf jeden Fall gute Laktatwerte.
Ja, ja, ja.
Und auch ein Lautaro, bei dem sieht man das ja auch, der auf einmal wieder da ist, der agil ist und dann die Hütten macht. Und das alles hat sich im Übrigen live im Stadion Stefano angeschaut, den ihr auch schon mal gehört habt bei uns. Und der teilt jetzt mal seine Eindrücke mit uns. Am Anfang, glaube ich, hören wir eben, weil ich ihn gerade angesprochen habe, auch der Moment, in dem Lautaro ausgewechselt wurde, der spätestens natürlich auch nach seinem Doppelpack jetzt im Derby da, glaube ich, langsam zumindest an so einer kleinen Statue arbeitet im schwarz-blauen Teil Mailands.
Ciao a tutti, keine Woche ohne Stadionerlebnis aus dem San Siro. Heute zum Spiel zwischen Inter Mailand und AS Rom, bei dem meine Freundin und ich heute waren. Von den äußeren Gegebenheiten her war es nasskaltes Wetter in Mailand und einigermaßen bewölkt am Himmel, sodass am Ende sogar das Flutlicht angeschaltet werden musste im Spiel. Ansonsten waren über 74.000 Fans im Stadion, haben ihre Mannschaften sowohl Heim- als auch Gastmannschaft lautstark unterstützt. Der beste Römer war heute der 12. Mann aus meiner Sicht, die Roma mit einer relativ blutleeren und zögerlichen Vorstellung. Inter Mailand durch 3 schöne Tore von Dumfries, Brozovic und Lautaro mit 3-0 Führung gegangen, kurz bevor Mkhitaryan ein paar Minuten vor Schluss zum 1-3 verkürzt hat. Allerdings insgesamt eine täuschende Leistung der Roma aus meiner Sicht. Inter verschafft sich mit dem Sieg ganz gute Position im Meisterschaftsrennen und hat heute einmal mehr unter Beweis gestellt, warum sie wahrscheinlich als Top-Favorit zählen. Jetzt auch für mich, muss ich sagen, nach dieser doch überzeugenden Leistung. Bin gespannt, was die nächsten Wochen noch bringen. Und grüße euch alle. Hoffe, dass noch mehr Sternerlebnisse eingesendet werden und wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Ciao.
Vielen Dank. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, es wurden noch mehr Stadionerlebnisse eingesendet. Dazu dann gleich mehr. Aber ja, er hat's gesagt, also Gästesektor auch gut gefüllt gewesen, ordentlich Alarm gemacht. Im Übrigen, so, das hat er mir noch geschrieben, das hat man auch im Fernsehen erst gesehen. Also auf jeden Fall Mourinho so um die 80. rum mit Sprechchören bedacht. Mhm. Also ganz stoisch mit erhobener Hand zur Kenntnis genommen, aber das gefällt ihm nicht, ne?
Nee. Das, er hat danach gesagt, er hofft jetzt, dass Inter Meister wird.
Im Übrigen, das hat mir Stefano auch noch geschrieben, dass als das Stadion, also die Nerazzurri, Mourinho gefallen haben, muss den Roma-Fans nicht so gut gefallen haben.
Ja. Naja, gut, das ist dann auch eine Rivalität, die eigentlich keine so richtige ist, oder?
Ja. Dann lass uns einmal rüberfliegen, oder? Wir treten die Heimreise nach Rom gemeinsam mit AS an und dort hat dann im Olympico gestern Abend, das sind die Mailand-Wochen, das Spiel Lazio gegen Milan stattgefunden. Da, glaube ich, bis zu 13.000 in Rot und Schwarz.
Das sowieso, ne? Also einmal kurz da reinspringen. Das war ja auch natürlich in Deutschland klischee-mäßig immer von den leeren Hütten und so geredet wird. Also wenn man sich jetzt die Stadien anguckt und auch die Stimmung, die da herrscht, das ist mega geil, oder?
Also voll, komplett.
Mega geil.
Bei Lazio Milan haben halt die Heimfans gefehlt. Da gab es einen Boykott der Ultras. Muss ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Ich bin nicht der Fan-Experte der Laziali. Sollen die mal machen, aber auf jeden Fall. Die Rossoneri wurden lautstark unterstützt und dann ging es ganz früh los. Wenn man bekommt diesen Nackenschlag im Derby, dann habe ich auch echt tatsächlich gedacht, weil das auch so ein Statement war und dann dieses Statement von Inter eben am Tag davor, da sitzt man wahrscheinlich auch irgendwie als Milanista auch auf der Couch und denkt sich, ui, Junge, Junge. Mhm. Und dann geht das Spiel los und man kriegt direkt, nachdem man ganz, ganz lange kein Gegentor kassiert hat. Ich glaube, irgendwie ein kluger Mann hat letzte Woche in einem Podcast gesagt, die Serie reißt. Ciro. Und dann war es die vierte Minute und Ciro nach Vorlage von Sergej Milinkovic-Savic bringt die Laziali in Führung, was ja dann auch dazu führt, dass du in einer Situation bist, wo Lazio sich das Spiel nicht besser ausmalen kann. Man führt früh, kann vielleicht auch noch kontern. Und da habe ich mir gedacht, oh Junge, ey, Milan, was für eine Woche für euch. Da schmeißt ihr jetzt vielleicht alles weg. Und dann sind die wiedergekommen. Und wie? Also schon in der ersten Halbzeit, finde ich, so präsent vorne drauf gegangen. Lazio hat kein Stich mehr gesehen, würde ich fast sagen.
Ich dachte zuerst so, teilweise nur mit einem halben Auge hingeguckt habe, aber zuerst dachte ich, Will Sarri jetzt irgendwie 80 Minuten den Bus parken oder so? Aber nee, es ging einfach nicht anders. Ne? Also Milan hat die halt hinten reingedrückt und das fand ich auch höchst beeindruckend.
Höchst beeindruckend, ja, krass. Den Ausgleich dann noch gemacht durch Giroud, der dann auch noch eine gute Chance hatte, beziehungsweise bekommt er nicht perfekt vorgelegt, hat sich dann auch echt geärgert bei der Auswechslung. Ich glaube aber auch einfach, weil er dem Team noch gerne mehr gegeben hätte, ist gar nicht zwingend, weil er raus wollte und dann macht eben in der Nachspielzeit Sandro Tonalissimo, was Fuß natürlich vollkommen zurecht gesagt hat, das 2-1, Trikot weg Richtung Gästeblock, das sind immer die geilen Bilder. Und war Maldini von der Tribüne oben noch runtergerannt gekommen und Pioli in den Arm gesprungen nach dem Spiel, also ja. Absolute Aber hatten wir Emotion. Auch schon mal, dass ein vermeintlicher Meisterkandidat ein Last-Minute-Tor im Olympico gegen Lazio erzielt hat und das hoch emotional war. Ne? Ich schaue in deine Richtung, Luciano. Mal sehen, was das dann da wert ist. Aber es hat auf jeden Fall einige dann nochmal angezündet. Auch in dieser Partie müssen wir drüber reden. Es gab die Situation, und das spielt dann halt wieder mit dazu rein, dass natürlich ein paar der Milanisti sich zuletzt ein bisschen nachteilig behandelt fühlen. Da geht es aber, glaube ich, auch eher mehr, und dann sind wir wieder beim Thema, so um Stringenz und unterschiedliche Auslegungsarten, die nach wie vor auch gegeben sind, auch wenn du den Monitor hast. Gestern mir jemand
was dann auch geschrieben. Das ist der Hauptkritikpunkt, oder nicht eigentlich?
Ja, schon, aber ich meine, das ist auch, man könnte KI machen und so, aber selbst nicht. Das funktioniert nicht. Also dann mach halt Torlinientechnik und Abseits von mir aus und lass den Rest gut sein. Also das eine, Strakosha macht einen Fehler. Schießt, glaube ich, Messias war es an und der Ball kommt schnell zurück und der geht dann mit außerhalb des Strafraums mit der Hand hin. Und das ist eigentlich theoretisch, ich habe noch nie gesehen, dass sowas passiert und der Torwart nicht rot kassiert. Weil wenn der Torwart außerhalb des Strafraums den Ball mit der Hand spielt, kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass er eine glasklare Torchance damit verhindert, was regeltechnisch dann einen Platzverweis nach sich zu ziehen hat. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo man sagt, das ist vielleicht nur gelb und nur unsportlich, er schießt ihn ja an, der Ball kommt sofort zurück und es ist leicht versetzt. Der Ball wäre, glaube ich, eher Richtung Strafraum außen gegangen und dadurch, dass Messias oder war es Messias? Also das, aber dass der Mailand-Spieler auch so über den Haufen geschossen wurde. Ich bin mir gar nicht mal sicher, müsste ich mir jetzt nochmal angucken, ob er in dem Moment stand.
Ja.
Oder ob der so über den Haufen geschossen worden ist, dass der gar nicht so schnell den Ball hätte hinterhergehen können.
Es ist ja so, wenn wir das jetzt schon so sezieren müssen, ist das ja schon ein unglaublicher Interpretationsspiel.
Okay, auch, dann ist, ne? Es, dann kannst du natürlich auch wieder sagen, dann ist es keine glasklare Fehlentscheidung. Ich glaube, deswegen würde ich mich daran nicht so aufhängen. Ich habe auch mit Rot gerechnet, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich mir nochmal da die Gedanken drüber mache, auch diese Szene isoliert für sich, kannst du dann eventuell mit Gelb bewerten, weil wenn Messias nicht die Möglichkeit hat, innerhalb der nächsten 2-3 Sekunden nach dem Handspiel den Ball ins leere Tor zu schieben, dann ist es eben keine rote Karte.
Mhm.
Und ich glaube, das hat der Schiedsrichter dann gesagt, das war nicht gegeben. Danach gab es dann nochmal eine Szene, wo dann auch ewig rumgemacht wurde, Handspiel Luis Alberto. In der Realgeschwindigkeit sage ich auch niemals Handspiel. Dann gab es jetzt auch so Einstellungen, wo sie, klar, wenn du auch da wieder das Foto nur hast, wie er den Hand da hat, der Kopf geht leicht so runter, dann wurde irgendwie gesagt, naja, er sieht den Ball und verbreitet die Körperfläche. Mhm. Aber wenn man sich das 3-4 Mal, und zwar nicht in 100, in Frame für Frame ganz, ganz langsam Zeitlupe anschaut, dann bekommt er den Ball halt aus 15 Zentimetern
an die Hand. Ja, eben. Also die Distanz ist super kurz, das geht alles super schnell, also das ist keine bewusste Bewegung gewesen.
Genau, und das ist wieder das, wo ich sage, dafür will ich keinen Handelfmeter. Ja. Vor 9 Monaten hätte es dafür einen Handelfmeter gegeben, aber sie haben ja extra die Regel wieder angepasst in Richtung der alten Handspielauslegung, dass die Absicht das hauptausschlaggebende Ding ist für ein strafbares Handspiel, und das war aus meiner Sicht nicht gegeben. Ich habe heute Morgen dann noch ein Video gesehen, im Übrigen, dass bevor Tonali das Tor macht, gibt es so einen kleinen, ich glaube im Football würde man sagen, Push-Off gegen, weiß nicht, welcher Abwehrspieler da dann auch auf der Linie liegt. Der fällt das erste Mal hin, steht auf und dann schiebt ihn Tonali so ein bisschen weg, bevor er einen Ball kommt, in den rein macht.
Aber Körpereinsatz? Ja. I don't know. Habe ich jetzt nicht im Blick, habe ich nicht drauf geachtet,
ja,
in dem Moment.
Ja, kannst du dir nochmal anschauen. Also der schuckt den so ein bisschen weg. Aber auch da sage ich, in der reellen Spielsituation, der Zweikampfbeurteilung sonst zuvor im Spiel auch der Leitung des Schiedsrichters angemessen. Und von daher.
Ja, also sonst ist es ja, weiß nicht, Dumfries blockt vor der Ecke auch zwei Roma-Verteidiger, Lautaro da frei steht, dann ist es ja auch kein Foul.
Genau, wenn er das aus dem Spiel heraus pfeift, dann sagt man auch, oh, keiner war faul, aber sagt, okay, hat der Schiri so gepfiffen, passiert bei der Ecke oft genug, aber da hätte ich es eben auch nicht gewünscht, dass der VAR eingreift.
Ja.
Von daher, und das wäre kein Stimmungskiller gewesen, ne? wenn da der VAR während Tonali ohne Trikot in der Kurve feiert, dann auf einmal sagt, hier wegen so einem kleinen Stoßtor aberkannt, Junge.
Das wäre krass gewesen. Also dann hätte ich mich nicht gewundert, wenn Tonali den Zaniolo gemacht und direkt runtergeflogen wäre.
Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall tatsächlich, glaube ich, ein Erlebnis, das ich gerne auch mit im Olympico mitgenommen hätte. Johannes hat das gemacht und hat uns was eingesendet, beziehungsweise er hat es dir geschickt.
Genau. Johannes Skiber. Folgeempfehlung, Joe Bayres bei Twitter hat auch einen eigenen Podcast, Gol Olympico. Da geht's um Fußball in Südamerika. Und wer sich für Boca, River, Peñarol, Flamengo und so weiter interessiert, der muss da auf jeden Fall mal reinhören. Das macht Spaß.
Werde ich gleich mal erledigen, weil mir auch tatsächlich ich bekomme ja auch noch Tipps geliefert. Und jetzt liefert Johannes mal das, was er sich da am Sonntagabend im Olympico reingezogen hat.
Yo, hi Marius, hi Mario, hi liebe Serie A Community. Ich melde mich gerade aus Rom, ein paar Stunden nach dem Spiel Lazio gegen AC Mailand. War mega, mega nice, war tatsächlich mein erstes Serie A Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe. Und das, obwohl die Serie A für mich auch meine absolute Lieblingsliga ist, zumindest in Europa. Und ja, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Ich bin hier im Urlaub eigentlich, im Städtetrip ein paar Tage, und dann hat die Partie natürlich genau in meinen Reiseplan gepasst, dass die jetzt gerade heute am Sonntag stattgefunden hat. Die Karten zu bekommen war kein großes Problem. Ich hatte es mal auf über mein Twitter-Profil mal gefragt, wie man an Fragen kommt. Da hatte sich auch ein Lazio-Fan gemeldet, der mir da ein bisschen geholfen hatte. Und ja, man konnte Karten ganz einfach in der Innenstadt kaufen. Das war easy. Am Spieltag selber war es ein bisschen komplizierter. Also heute am Sonntag, wir waren so, ja, eine Stunde 15 vor Anpfiff an der Busstation und haben da ja so 30, 40 Minuten auf den Bus gewartet, der dann am Ende überhaupt nicht kam. Es hat dann angefangen zu regnen und es war alles ein bisschen hektisch. Die Bushaltestelle war komplett gefüllt mit Fans und ja, wie gesagt, es kam kein Bus, das war alles chaotisch. Dann haben wir da, war da auch eine Deutsche, die da das Spiel auch gucken wollte. Da haben wir uns so zusammengetan, wie das nun mal ist, und haben uns ein Uber geholt zum Stadion und sind dann gerade zum Anstoß, also so 2 Minuten vor Anstoß noch im Stadion angekommen. Das war ja ganz schön wild auf jeden Fall, aber so ein bisschen typischer auch, dass genau in dem Moment dann irgendwie kein Bus gefahren ist.
Da wären keine Klischees.
Aber wo wir dann im Stadion angekommen sind oder am Stadion, war das schon mega nice. Ja, natürlich im Dunkeln, im Flutlicht und dann so hat der Regen eingesetzt, was nicht gemütlich war, aber was für so ein Spiel mega geil ist, also finde ich zumindest. Ja, und dann ging's los, Auslastung. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, wie viele Fans drin waren, aber ich würde sagen, ungefähr die Hälfte, so 35.000, irgendwie sowas vielleicht. Ich bin aber schlecht im Schätzen. Und der Milan-Block voll gefüllt und Lazio-Block, ich kenne mich leider nicht so gut mit der Fankultur aus der beiden Clubs, aber also das ganze Spiel über war eigentlich kein Lazio-Block so richtig zu erkennen. Ganz anders die Auswärtsfans, die Fans von Milan, die komplett 90 Minuten richtig Alarm gemacht haben. Wir haben richtig Spaß gemacht, auch hier und da ein bisschen gezündelt. Und das hat schon richtig Spaß gemacht. Und allgemein war das Stadion so 50% Lazio-Fans, 50% Milan-Fans. Und von der Stimmung her, wie gesagt, komplett war das Übergewicht auf der Seite von Milan. Das Spiel an sich hat natürlich auch mega Spaß gemacht, ging ja direkt los mit dem Treffer von Ciro. Und dann war das ganz geil, wie die Fans dann den Treffer mit dem Stadionsprecher bejubelt haben. Ich mach das jetzt nicht nach, aber wie sie viermal so den Namen gerufen haben und dann so Immobile. Kennt bestimmt der ein oder andere, aber das mal live im Stadion zu erleben, das war ziemlich cool. Ja, zum Spiel, es hat natürlich Lazio komplett in die Karten gespielt, so eine frühe Führung. Dann hat natürlich AC Mailand das Heft komplett in die Hand genommen. Ich interessiere mich ja sehr vor allem für den südamerikanischen Fußball, hatte dann besonders ein Auge auf die beiden Außenspieler, rechtsaußen haben beide, glaube ich, gespielt, Felipe Anderson von Lazio und Junior Messias von AC Mailand, die mir ja vor allem Messias ganz gut gefallen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hatte zwar keinen Abschluss, aber so komplett uneigennützig gespielt, sehr viel, sehr mannschaftsdienlich. Und auf der anderen Seite Rafael Leao, das waren so die zwei, die eigentlich das komplette Spiel so am auffälligsten waren und richtig Spaß gemacht haben. Also wenn die Angriffe so eingeleitet haben, dann wurde es fast durchgehend gefährlich. Aber ja, Lazio war dann bis zur Halbzeit in Führung. Das Tor war, glaube ich, tatsächlich die einzige Chance irgendwie in der ersten Halbzeit. Dann hat AC Mailand ja in der zweiten Halbzeit direkt relativ zügig den Ausgleichstreffer erzielt durch Olivier Giroud. Das war auch eine ganz kuriose Szene oder ja Situation, weil gerade in dem Moment die Fans von Milan Ich kann leider kein Italienisch, aber die haben gerade so ein Lied angestimmt, wo sie, glaube ich, Lazio irgendwie beleidigt haben. Also in deren Fangesang kam halt
das kann ich mir nicht Lazio vorstellen.
Und das Stadion hat dann halt gepfiffen. War dann so ein bisschen hitzig, die ganze Stimmung. Und just in dem Moment passiert dann der Ausgleich. War dann eine richtig, richtig geile Atmosphäre so im Stadion an sich. Und ja, dann war eigentlich so, hatte AC Mailand alles komplett im Griff und ich habe damit gerechnet, dass jeden Moment dann auch die Führung fällt, also die ja 10, 20 Minuten nach der Führung, da ging bei Lazio so gut wie gar nichts und AC Mailand hat richtig viel Druck gemacht. Haben es dann aber nicht geschafft, das Tor zu machen, waren trotzdem drückend überlegen, weil bei Lazio ging eigentlich kaum mehr was. Dann hatte Milan noch eine richtig schöne Chance durch nochmal durch Junior Messias, der sich richtig schön durchgesetzt hat und dann ganz knapp am Tor vorbeigeschlänzt hat. Aber dann war irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Sehr viele Ballverluste, einfache Ballverluste auf beiden Seiten, keine langen Ballbesitzphasen mehr und dann, ja, es ist eigentlich so ein bisschen vor sich hingetropftes Spiel und gerade wo man dachte, irgendwie, da passiert nichts mehr, in der Nachspielzeit stochert dann Tonali irgendwie den Ball doch noch über die Torlinie und dann sind einfach nur alle Dämme gebrochen sozusagen. Die Bank von AC Mailand ist komplett zum Fanblock dann gelaufen und die Jungs haben einfach und Jungs und Mädchen haben dann einfach nur richtig Feuer gemacht und ja, das hat auch richtig Spaß gemacht, da einfach zuzusehen und so ein tolles Spiel und dann ja, wie gesagt, in der Nachspielzeit dann noch der entscheidende Siegtreffer hat mich dann auch ein bisschen an die Partie Lazio gegen Neapel, das war doch Ende Februar, glaube ich, wo sie dann auch in der Nachspielzeit durch Ruiz verloren haben, Lazio, und dann jetzt so eine Art Déjà-vu irgendwie zwei Monate später, hat mich irgendwie dran erinnert. Ja, auf jeden Fall richtig geile Partie und ach so, und dieses Stadion, da habe ich ja noch gar nichts zu gesagt, das Stadion, ich fand es einfach nur richtig fett, weil ich es irgendwie mir noch nie so richtig genau angesehen hatte, um ehrlich zu sein. Und unsere Plätze waren relativ zentral, also auf der Gegengrade, relativ zentral und von der Sicht her war es mega gut und hat alles rundum gepasst, auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Liebe Grüße.
Fantastisch, vielen Dank.
Das klingt nach einem richtig geilen Abend, ja, weil er es auch gesagt hat, das liebe ich nämlich dann auch, ne, wenn es regnet und so. Ja, genau, weil er es eben auch nochmal erwähnt hatte, dass aktive Fanszene bei Lazio war da nicht mit drin. Ich glaube, sonst hätte das vielleicht noch giftiger angeschoben, aber auch so klingt das nach einem Stadionerlebnis, das euch dazu auf jeden Fall bringen sollte, das selber öfter mal auch nachzuholen. Ah, Ibra ist noch gekommen, haben wir gar nicht gesagt. Kaum Faktor gewesen, aber dann doch auch irgendwie am Tor beteiligt, von daher.
Ja, immer, auch die Präsenz, immer wichtig, ne?
Ja, absolut.
Hoffentlich bleibt er fit bis Saisonende.
Jetzt ist schon mehrere Male in diesem Podcast auch der Begriff Napoli gefallen. Hier dann eben auch nochmal die Verbindung zu diesem emotionalen Last-Minute-Sieg. Wir haben jetzt die ganze Zeit eben auch irgendwie über den Mailänder Meisterkampf geredet und das liegt eben auch daran, dass die SSC, ja, ich weiß nicht, ich habe mit Mauri geschrieben, eigentlich wäre eine Schweigeminute angebracht.
Ja, was soll man dazu noch sagen?
Wow. Wow.
Also, für die es nicht mitbekommen haben, sie haben Napoli führt ab der 53. Minute 2-0 in Empoli durch Mertens und Insigne. Und dann, weiß nicht, stellt man danach auch wieder das Spielen ein. Christian, ja,
keine Ahnung,
Christian also Stadler hat im Kommentar gesagt, dass er nicht glaubt, dass Napoli sich das nochmal nehmen lässt.
Ja, er hat sich dann selber dafür auch entschuldigt. Ja. Er hat das irgendwie beschrien. Aber ja, also erstmal in der 80. Ich wollte eigentlich gar nichts zu sagen, ja. Aber Malcui geht ins Dribbling im eigenen Strafraum,
ja.
Verliert den Ball. 80. Anschluss.
Henderson.
83. Fast zu schnell für die Kameras. Man kommt aus irgendeiner Slow-Mo. Meret
dribbelt im Fünfer.
Was zur Hölle? Ja. Was zur Hölle, ja. Wirklich? Pinamonti, 83. Ausgleich. Und Napoli da eigentlich eh schon gebrochen. Und dann macht Kollege Pinamonti, glaube ich, Saisontor Nummer 11, auch keine verkehrte Saison für einen Stürmer bei einem Aufsteiger, noch das 3:2 für Empoli. Es war von Empoli der erste Sieg in der Serie A seit Dezember.
Mhm.
Und das letzte Spiel, das sie gewonnen haben, war ein 2:1 in Napoli.
Solche Geschichten schreibt... Nein, ich spreche es nicht aus.
Ja. es ist unfucking fassbar, was Napoli da veranstaltet hat in zuletzt. Und ja, weiß nicht, dann sind wir auch bei Fitness-Mentalität, weiß der Geier. Aber das geht einfach nicht. Und noch am selben Abend, das einfach noch das Letzte zu dieser Partie, auch danke an Mauri, dass er es mir geschickt hat, einfach nur eine Überschrift ohne Fließtext auf der Seite, auf der Internetseite von Napoli. Offiziell ab Dienstag Straftrainingslager.
Bis Saisonende.
Ja.
Ja. Spalletti hat die Schuld auf seine Schultern genommen nach dem Spiel. Hat gesagt, dass er für die Einstellung und die Mentalität seiner Mannschaft verantwortlich ist. Ja, also er hat es offen zugegeben, dass da irgendwas halt nicht stimmt. Und ich habe einem Arbeitskollegen, dem Tobi, nach dem Spiel geschrieben, weil er mich gefragt hat, was denn da los war, habe ich gesagt, Napoli hat einen Napoli gemacht.
Ja. Boah, ich wollte schon sagen, wir haben ja, wenn wir so Vergleiche zu Deutschland ziehen, ne? Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn die Roma Leverkusen ist, dann ist Napoli italienische Nürnberg.
Okay.
Der SSC ist ein Depp.
Ja, alles klar.
Wieder nicht gespielt hat. Und jetzt, da müssen wir noch was nachreichen. Ich hatte mich doch gefragt, wieso Andrea Petagna der Lieblingsspieler von Flo ist. Und er hat uns das nochmal erklärt.
Hi Marius, bin euch ja laut letzten Podcast noch eine Antwort schuldig bezüglich Andrea Petagna. Wie das dazu kommt, Schrägstrich kann, dass der mein Lieblingsspieler ist, ist eigentlich ganz simpel erklärt. Ist mir zum ersten Mal in seiner Bergamo-Zeit aufgefallen, als sie dann auch gegen Dortmund in der Europa League gespielt haben, so vor 4-5 Jahren. Und damals dachte ich mir schon, ja, für einen Profifußballer hat jetzt ein bisschen einen unförmigen und sehr gedrungenen Körper.
Bitte?
Und dann ein bisschen so weiter verfolgt. Und dann war ich eben 2 Jahre bei Spezia, wo er richtig gescored hat, wenn man bedenkt, was Spezia sonst für eine Truppe hatte. Konnte zwar auch im zweiten Jahr den Klassenerhalt für Spezia allein nicht sichern, aber jeweils 16 Tore mal und einmal 15, 14 Tore rumgeschossen. Und als er dann vor 2 Jahren im Winter war, wurde schon der Wechsel zu Napoli kommuniziert damals. Und da waren dann alle Dämme gebrochen, ich dachte, cool, jetzt spielt dieser 2 Meter gefühlt 100 Kilo Striker bei Napoli, was eigentlich gar nicht so passen würde auf Anhieb. Aber ja, gerade in seiner ersten Saison hat das ja gar nicht schlecht gemacht, für das, dass er eigentlich als Stürmer Nummer 4 damals noch hinter Osimhen, Mertens, Milik geplant war, hat das eigentlich recht gut gemacht und auch dieses Jahr schon das ein oder andere wichtige Tor erzielt, zum Beispiel in der Hinrunde und Rückrunde jeweils gegen Samp. Und ja, ich finde ihn einfach irgendwie lässig in seinem Auftreten, in seiner Art. Und ja, natürlich kommt noch hinzu, dass er auch ein bisschen ist, sage ich mal. Deswegen bin ich ein ziemlicher Andrea Petagna-Fanboy. Bis zum nächsten Mal, ciao. Nachtrag, natürlich war er bei Spal und nicht bei Spezia. Ciao, ciao.
Richtig, Spal.
Ja,
aber geil, da kommen ja auch so Geschichten bei rum und deswegen, da hatte Marius dann die Idee, wie wäre es denn, wenn wir daraus eine Kategorie machen? Ich weiß noch nicht genau, wie wir sie irgendwie schmissig benennen wollen, aber...
Da kamen ja bisher auch immer gute Vorschläge.
Genau, vielleicht habt ihr einen Vorschlag für diese neue Kategorie, die wir ins Leben rufen möchten. Also, keine Ahnung. Ihr müsst mir keine Sprachnachrichten schicken, warum ihr findet, dass Cristiano Ronaldo besser als Messi ist oder warum ihr, findet, dass Messi euer Lieblingsspieler ist. No offense, aber klar, es dürfen auch wirklich gute Spieler sein. Auch Andrea Petagna ist ein guter Spieler, sonst wird er nicht Serie A kicken. Also keine Frage so, aber so die Idee dahinter ist, schickt uns eure vielleicht auch besonderen Lieblingsspieler und warum sie eure Lieblingsspieler geworden sind. Vielleicht ein besonderes Erlebnis, eine besondere Art und Weise, wie der Spieler oder die Spielerin Fußball spielt. Und dann binden wir das hier gerne ein und machen uns vielleicht auch mal über unsere eigenen Lieblingsspieler so. Es gibt bestimmt da mehrere. Es gibt ja auch irgendwie aktuelle, vergangene. Ne? Vielleicht hat man auch mal einen getroffen und es gibt irgendeine Anekdote. Also genau auf sowas haben wir Bock. Und deswegen her damit und gerne auch schmissige Vorschläge für einen Rubriktitel.
Absolut. Freue mich drauf.
Ist dein Lieblingsspieler eigentlich Milan Badej? Gehen wir in den Abstiegskampf oder machen wir schnell noch die, wir sagen noch mal kurz die zwei Ergebnisse, die uns überhaupt nicht weiterbringen an diesem Spieltag, die wir auch nicht brauchen. Das ist zum einen, Torino schlägt Spezia mit 2-1. Lukic doppelt getroffen. Das erwähnenswert vielleicht ganz kurz. Und Bologna 2-2 gegen Udinese. Vielleicht eventuell insofern interessant, dass Bologna tatsächlich noch Bock auf Fußball hat. Und gesagt, das Nachholspiel ist noch gegen Inter auszutragen, ist am Mittwoch.
Und in der 46. Minute hatte Isaac Success.
Sehr gut. Den noch schnell mitgenommen. Sehr, sehr, sehr gut. Du hattest dir für den Abstiegskampf, in den wir einsteigen, eine Reihenfolge ausgedacht, die du mir vorhin mitgeteilt hast, die ich jetzt schon wieder vergessen habe.
Das macht nichts. Die ist eigentlich auch nur chronologisch und startet daher mit dem Team, das sich womöglich durch die bessere Form der anderen Mannschaften seiner Chancen langsam so selbst beraubt. Das ist Venezia, die am Samstagnachmittag 1-3 gegen das eigentlich auch ja nicht so besonders in Form seiende Atalanta verloren haben. Vor heimischer Kulisse. Chirnigoy in der 80. nur den Anschluss markiert. Pajalic, Zapata, Muriel zuvor Atalanta in Führung geschossen. In der 4. Minute ist ein Tor von Henri wegen Abseits aberkannt worden. Ja, für Atalanta der erste Sieg seit dem 20. März, hatten vorher 3 Niederlagen in Folge. Natürlich auch im Blick auf Europacup wichtig. Dadurch, dass Florenz ja an anderer Stelle verloren hat, sind sie da dann wieder punktgleich, glaube ich, jetzt. Mhm. Aber ja, Venezia ist weg für mich.
Im Februar nochmal 2-1 bei Torino gewonnen und dann 1-1 gegen Genua. Und jetzt 8 Niederlagen in Folge.
Ja.
Das wird so wahrscheinlich nichts mehr. Okay, wenn du es chronologisch angehen möchtest, dann... Kurze Frage zu Bergamo noch, ja?
Ja, genau. Michael Bruckner hat eine Frage gestellt bei Instagram. Könnt ihr natürlich auch immer machen. Also wenn euch da was auf dem Herzen liegt, haut das auf jeden Fall raus auf den altbekannten Kanälen. Und Michael hat gefragt, ob Atalanta angesichts der mäßig erfolgreichen Saison, die womöglich sogar ohne Europacup-Platz endet, einen kompletten Umbruch wagen und auch den Trainer wechseln sollte.
Nein.
Nachdem ja mit Sartori auch der Sportdirektor schon geht und er hat mit U19-Coach Massimo Brambilla auch schon einen Nachfolgekandidaten ins Spiel gebracht, der ist seit 2015 im Club, spielt das gleiche System wie Gasperini, ist von der U17 oder von der U16 irgendwie hochgearbeitet zur Primavera. Und man hätte dann ja auch mit Canesecchi, der ausgeliehen ist, mit Scalvini, der schon Serie A spielt, Cittadini, Rosa, Cissé, Jugendspieler, die direkt nachrücken können. Für alle, die sich erinnern, Michael hatte ja mal die Jugendfolge mit Mario gemacht, als ich, glaube ich, meinen ersten Italien-Trip hatte. Und ist da so ein bisschen im Thema. Und ob Brambilla irgendwann ein möglicher Nachfolgekandidat für Gasperini ist, kann ich nicht beantworten, weil ich die Primavera nicht habe spielen sehen. In der Youth League ist die Quote jetzt nicht so berauschend, auf jeden Fall in dieser Saison, aber das hat ja auch nur bedingt was zu sagen meistens. Aber ja, Gasperini.
Ja, nein. Es ist zu früh. Also ich finde, du kannst da schon irgendwann auch mal mit einer Art und Weise Umbruch anfangen, auch auf der Position, vielleicht in 2-3 Jahren. Aber sind wir mal ehrlich, es ist bei Bergamo ein stetiger Umbruch und es gehört ja auch zum Konzept dazu aus meiner Sicht. Und jetzt, da gerade noch Sartori geht, wäre es aus meiner Sicht jetzt an dieser Stelle völlig falsch, auch noch so eine handelnde weitere Person aus dem Verein rauszunehmen, der ja auch gelernt hat und eben auch dafür bekannt ist und in den letzten Jahren das auch schon gut gemacht hat, die neuen Jugendspieler ranzuziehen und das weiter zu etablieren. Und ja, sie haben da in den letzten Jahren sehr viel erfolgreicher gespielt als in dieser Saison. Aber spätestens nachdem ich es dreimal gesagt habe, dass jetzt eine schwere Saison kommt, musste ja auch mal eine schwere Saison kommen. Und der,
beschrien, ja.
Deswegen, ja, und es läuft ja trotzdem an sich so nach wie vor völlig in Ordnung. Also ja.
Ja, also dafür, dass mit Iličić und Zapata die beiden wichtigsten Offensivleute lange ausgefallen sind, beziehungsweise weiterhin ausfallen. Und dass die besonderen Stärken auf den Außenpositionen, das hat lange nicht funktioniert. Jetzt ist Zappacosta gerade wieder fit, hat ja auch ein Tor vorbereitet. Ja. Dann sah das alles schon wieder ein bisschen besser aus. Gut, war nur in Anführungszeichen Venezia, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass man die abschreiben muss.
Und ich denke auch, also das ist natürlich auch auf eigener Fan-Vergangenheit und andere Vereine, die ich zum Beispiel in Deutschland schätze, der Fall, dass sobald ein Team, finde ich, die Gegebenheiten hat, Geduld mit einem Trainer walten zu lassen, sollte man das weiterhin tun und irgendwann zahlt sich das dann aus. Freiburg in der Champions League. Das wäre so geil. Na gut. Vom italienischen Christian Streich zu italienischer Robin Dutt, keine Ahnung. Ciampaolo bei Sampdoria. Das ist auf jeden Fall, dass der da immer noch Trainer ist. Das ist auf jeden Fall auch schon bei Leistung.
Na gut, er hat ja jetzt immerhin einen wichtigen Punkt bei Hellas geholt.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man es gewonnen hätte, nachdem Caputo die Führung kurz vor der Pause erzielt hatte, wenn man das dann über die Zeit gebracht hätte, hätte sich Samp auch aus dem Abstiegskampf verabschieden können. Aber ausgerechnet die Leihgabe Caprari macht danach das 1:0, das 1:1 für Hellas 12 Minuten vor Spielende. Somit ist Samp aktuell bei noch 4 zu spielenden Partien, nein, doch, 4 Partien, 5 Punkte vor Salernitana aktuell. Also.
Und Genoa auch.
Genau, ne? Ja, richtig.
Bei 25. Und nächstes Wochenende ist das Derby, richtig, meine ich.
Richtig. Ja. Nächste Woche Derby, dann in Genoa, also diese Woche, jetzt am Wochenende. Und zuvor eben auch noch Nachholspiel. Eine anderen.
Mein Kumpel Stefan ist da und ich werde ihn auf jeden Fall sehr darum bitten, ein Stadion.
Boah, geil, bin ich neidisch. Ich werde das kommentieren.
Oh, ja, auch stark.
Genau, und es könnte sich eben auch noch durchaus prekärer darstellen dann alles für Sampdoria, sollte das Nachholspiel unter der Woche von Salernitana gewonnen werden, eben wie gerade schon von Marius angedeutet, gegen Venezia. Und das Team aus Salerno, Junge, 2:1 gewonnen bei Sampdoria, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Dann jetzt unter der Woche schon das Nachholspiel durch einen Treffer in der 3. Minute der Nachspielzeit vom eingewechselten Verdi bei Udinese mit 1:0 gewonnen. Und spätestens da habe ich ja schon gemeint, hier kleine Auferstehungsaktion von Salernitana. Dann gewinnen sie am Wochenende gegen die Fiorentina. Djuric, 9. Dann Saponara, Ausgleich, 64. Und da dann trotzdem nochmal wiederzukommen, 79. Bonazzoli, Salernitana, 3 Siege in Folge. Und jetzt eben mit dem Nachholspiel am Mittwoch 18 Uhr gegen Venezia zu Hause hätte man die Möglichkeit, durch einen weiteren Sieg punktgleich mit Cagliari zu stellen.
Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was Davide Nicola, da weiß nicht, hatten wir glaube ich damals gesagt, als er verpflichtet worden ist, so wenn sie mit dem jetzt runtergehen, dann hast du danach auch gute Chancen, da wieder eine gute Rolle mitzuspielen in der Serie B in der nächsten Saison. Und aber der hat das irgendwie mit seiner Emotionalität geschafft, die richtig anzuzünden. Ich meine, die haben vorher 3 Siege geholt überhaupt und jetzt 3 in Folge. Das ist schon eine absolute Wahnsinnsgeschichte.
Ja.
So, jetzt schon, auch selbst wenn sie es am Ende nicht schaffen sollten.
Bin ich voll bei dir.
Das ist ja das das Tor von Bonazzoli und wie das Stadion, das ja auch voll war.
Geil.
Wie das, also wie das danach ausrastet, es gibt ein Video von dem italienischen Journalisten Marco Messina,
hab
der stand am
gesehen.
Spielfeldrand. Ich habe es bei Twitter, glaube ich, retweetet. Guckt euch das an oder geht bei Marco direkt auf den Account. Das ist Fußball. Das ist Serie Amore.
Das stimmt, ey. So. Wahnsinn. Und es könnte halt auch noch wahnsinniger werden und das wäre auch eine wahnsinnige Geschichte, aber irgendeiner muss dann absteigen, denn Genua, das Unentschieden Genua, das zuletzt dreimal verloren hatte gegen Hellas, Lazio und Milan, ist dann in einem auch sehr, sehr wichtigen Spiel eben gegen direkte Konkurrenz aus Cagliari auch noch siegreich und gewinnt irgendwie noch mit 1:0 gegen Cagliari eben durch ein Tor von Milan Badei in der 89. Minute, Vorlage vom jungen Kelvin Yeboah, der dann auch da endlich mal ein bisschen was für Selbstvertrauen tut. Ja, und deswegen ist Genua auch wieder mit am Start, 25 Punkte. Mal angenommen, die würden das Derby gegen Samp gewinnen, wären sie halt nur noch 2 hinter Samp. Und dann wird's da richtig, richtig lustig da unten drin, ey. Huiuiuiui.
Ja. Also oben wie unten macht Spaß bis zum Schluss.
Das wird lustig, ey. Das wird richtig lustig. Und ja, weil so viel los ist, müssen wir auch sagen, da sind wir jetzt dann trotzdem auch schon wieder am Ende der Sendung. Unsere Squadra Eterna, der Urus, muss noch so ein bisschen auf sich warten, ist hinten angestellt hinter die aktuellen sportlichen Geschehnisse. Aber gibt uns auch nochmal die Möglichkeit, wie ich finde, jetzt dazu aufzurufen, dass ihr uns auch schon mal eure Top-Urus als Gastarbeiter in der Serie A schickt. Dann könnten wir da auch schon ein bisschen was einbinden, wenn wir die denn dann aufnehmen. Mal sehen, wie wild die nächsten Spieltage werden und wo es uns dann reinpasst.
Genau. Tipprunde habe ich mir ein bisschen von dir abgesetzt.
Ist das so?
Ich glaube ja.
Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Ich glaube, ich habe Salernitana zum Beispiel nur unentschieden getippt zweimal.
Ja, ich habe da auch die sichere Variante gewählt, aber auf jeden Fall Milan 8 Punkte, also 4 Punkte.
Ja.
Und noch ein anderes Spiel habe ich auch exakt richtig getippt und deswegen habe ich 3 Punkte auf dich gut gemacht. Stand jetzt, kann natürlich sein, weiß nicht. Ich glaube, ich habe heute Abend auf Sassuolo getippt. Also da nicht so die Sicherheit.
Kannst ja auch noch ändern. Oder du machst es nicht. Mal gucken.
Oh, stimmt. Ja. Nee, ich mach's nicht.
Ja. Nur ich muss nur sagen, Torschützenkönig hast du nicht richtig getippt wahrscheinlich, ne?
Nee.
Das gibt nochmal Bonuspunkte. Da. Ja, auch das wird spannend. Da hat jeder so seine Privatduelle. Ich habe schon gemerkt, wie du framen willst auf Twitter und da irgendwie mal, also wir haben, glaube ich, dem Sieger oder der Siegerin Bier versprochen, aber ich weiß nicht, ob wir ausgemacht haben, dass du von mir Bier bekommst, wenn du vor mir liegst. Aber da ich natürlich selbstbewusst bin und denke, dass ich noch an dir vorbeiziehe, können wir es auch so machen. Für jeden Punkt, den der eine vor dem anderen liegt, für jeden Punkt Vorsprung gibt es ein Bier.
Alles klar, das ist doch mal vor. Okay.
Deal, sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören bei euch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Die Kanäle stehen offen für alle, die mich nicht als Milan-Fan bezeichnen. Und ansonsten hören wir uns dann gemeinsam mit Marius nächsten Montag wieder. In der Zwischenzeit könntet ihr mir lauschen, wenn ihr am Mittwoch vor der Champions League eben mal reinschaltet beim Nachholspiel Bologna gegen Inter. Da bin ich am Start und dann eben, wie gesagt, beim Derby in Genua.
Wann ist das?
Das Derby? Das Derby ist am Samstag um 18 Uhr.
Alles klar.
Das war's von mir. Bleibt gesund, Marius. Danke dir.
Und danke dir. Danke euch.
Dann hören wir uns nächste Woche.
Tschüss. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Phones.